Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es gibt manchmal Geschichten, die man kaum glauben kann, weil Menschen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun, ohne zu wissen, wie richtig dieser Zeitpunkt ist. So wie bei der Frau, die ich heute zu Gast habe und die 2018, als der Begriff Corona, wenn überhaupt, für eine Biermarke stand und kein anderer wusste, was Corona eigentlich sein sollte, die also 2018 eine digitale Online-Fortbildungsplattform für Lehrerinnen und Lehrer gründet. 2018. 2020 kam dann die Pandemie und Phobis, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, so heißt das Unternehmen, konnte seine Umsätze, habe ich gelesen, verfünffachen. Darüber sprechen wir gleich. Auf jeden Fall ist diese Plattform viel, viel schneller gewachsen, als das selbst die Gründerinnen, es sind nämlich eigentlich zwei, gedacht haben. Der Bedarf war viel größer als angenommen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie steht es eigentlich um den digitalen Unterricht in Deutschland? Wie fit sind eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer? Und vor allen Dingen, das interessiert mich natürlich, wie erreicht man die, die sich mit dem Internet quasi gar nicht beschäftigen, über das Internet? Das sind alles Fragen, die ich heute mit Diana Knodel besprechen möchte. Diana, Phobis richtig ausgesprochen? Und was ist das für eine Konstruktion?
Genau, also Phobis oder Phobits.
Phobits, okay.
Genau, ist beides total okay. Und als wir uns überlegt haben, wie wir unser Unternehmen nennen wollen, es ist ja nicht so einfach, einen Namen zu finden, wo auch noch die Domains frei sind. Stimmt. Und so weiter, haben wir uns überlegt, wir wollen irgendwas, wo Fortbildung drin vorkommt. Und unter Lehrerinnen und Lehrern sagt man Phobi für Fortbildung. Das ist so ein bisschen die Abkürzung. Okay. So, und jetzt brauchten wir noch irgendwas, was wir hinten ranhängen. Und dann haben wir uns für ZZ entschieden und dann wurde Phobits daraus. Und so ist der Name entstanden.
Du musst mal sagen, du hast es gegründet mit einer Partnerin. Warum habt ihr es gegründet 2018?
Tatsächlich haben wir es initial zu dritt gegründet, okay, also mit Theresa Grotendorst und mit meinem Mann Philipp Knodel. Und wir hatten das gegründet, weil wir waren schon lange im Bildungsbereich unterwegs und haben unter anderem Fortbildungen für Lehrkräfte gegeben, viel rund um die Themen Informatik, Programmierung, App-Entwicklung, weil wir das eben schon lange gemacht hatten.
Ich muss mal sagen, woher ihr kommt. Ich glaube, Theresa kommt aus der IT direkt oder ist Berater.
Sie war in einem großen Verlagshaus als IT-Beraterin, genau. Und ich habe auch Informatik studiert mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie und habe verschiedene Stationen gemacht. Ich war eine Zeit lang in der Wissenschaft, ich war dann eine Zeit lang bei Xing. Und genau, aber das Thema Bildung hat uns immer begeistert und es war immer so ein Nebenprojekt von uns. Also wir hatten immer viele Bildungsprojekte, sowas wie Jugendhakt organisiert oder irgendwelche Coding-Camps für Kinder und haben dann irgendwann gemerkt, am besten ist es, wenn man die Lehrkräfte erreicht, so als MultiplikatorInnen sozusagen. Und genau, hatten dann eben viele Fortbildungen gegeben und dadurch, dass wir aus der digitalen Produktentwicklung kommen, haben wir uns überlegt, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie von Hamburg nach Karlsruhe fahren, um dann 8 oder 10 oder 12 Lehrkräfte zu unterrichten für 3 Stunden und dann fahren wir wieder zurück. Also es war viel zu aufwendig und wir wollten einfach viel mehr erreichen, wir haben viele Anfragen bekommen und dann dachten wir, okay, dann machen wir doch das, was wir tun, jetzt mal als digitales Produkt, haben das relativ schnell aufgesetzt mit so einer Softwarelösung, um das mal auszuprobieren und zu testen. Und es kam von Anfang an total gut an. Und und dann, genau, haben wir gemerkt, da scheint was dran zu sein. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das Ganze größer machen und skalieren. Und so ist dann quasi die Firma entstanden.
Um das mal zu beschreiben, wenn man auf eure Seite geht, das kann übrigens auch jeder tun, man kann nämlich auch kostenlos, es gibt, glaube ich, 4 Kurse, an denen man kostenlos teilnehmen kann. Du kannst es besser beschreiben, man geht drauf und kommt dann in Kontakt mit Videos von Lehrerinnen und Lehrern, die ein bestimmtes Themenfeld dann erklären. Relativ kurz und knapp und dass man es gut nachmachen kann, so wie man es halt kennt von Filmen.
Genau. Absolut. Genau. Also die ersten Fortbildungen haben wir natürlich selbst gemacht, ne, weil wir mussten ja erstmal die Idee ausprobieren und schauen, ob es funktioniert und auch andere Lehrkräfte überzeugen, dass es sich lohnt, da mitzumachen. Aber mittlerweile werden die Fortbildungen von Lehrkräften für Lehrkräfte entwickelt und erstellt, natürlich eng begleitet und kuratiert von uns. Aber insgesamt ist es eben so, dass es ja ganz, ganz viele tolle und engagierte Lehrerinnen und Lehrer da draußen gibt, die schon ganz viel tollen digitalen Unterricht machen und für die wollen wir eben eine Plattform bieten, ihr Wissen mit anderen zu teilen. Und genau, und das ist die Idee, dass man dann da eben in Online-Kursen, die kurzen gehen so eine Stunde, wir haben auch einige, die dauern dann vielleicht mal 8 Stunden, aber die kann man eben im eigenen Tempo, jederzeit, wie so ein, also ein richtiger Online-Kurs durcharbeiten. Und du sagtest eben kurze Videos, es ist tatsächlich so, dass wir immer auch Videoeinheiten haben, aber die sind relativ kurz. Mhm. Also wir wollen denen jetzt nicht irgendwie in 30 Minuten Video zeigen, sondern ein kurzes Video, interaktive Übung, Reflexion, also sehr, sehr interaktiv, und es funktioniert sehr gut und kommt auch wirklich sehr gut an bei den Lehrkräften.
Ihr habt das ja entwickelt 2018, du hast gesagt, auch aus dieser Überlegung heraus, warum sollen wir aus Hamburg nach Karlsruhe oder wo auch immer hinfahren. Damals war doch aber auch so die Grundüberlegung bei allen, Unterricht funktioniert in Präsenz. Unterricht lebt stark in Präsenz, und da reden wir jetzt nicht nur von bei Kindern insbesondere, aber auch bei der Erwachsenenbildung. Dieser Faktor, der war doch irgendwie unumstößlich, dass alle gesagt haben, ohne die Präsenz funktioniert es nicht. Und 2018 war doch wahrscheinlich der Einstieg für euch deutlich schwerer, als er jetzt 2020 war, stellte sich die Frage nicht mehr.
Absolut, natürlich. Also es war natürlich nicht so, dass wir quasi die Plattform hatten, die Kurse hatten und die Lehrer sind quasi zugestürmt. Das war nicht so. Sondern wir hatten natürlich, dadurch, dass wir mit Coding, mit Informatik, mit App-Entwicklung angefangen hatten, hatten wir natürlich eine Zielgruppe, die damals schon sehr digital affin war und für die das gut funktioniert hat. Die wussten, was ist ein Online-Kurs, wie funktioniert es. Und das hat insofern gut funktioniert für den Anfang. Und wie du eben einleitend schon gesagt hast, war es natürlich so, dass als dann die Pandemie kam, hatten wir auch schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt vielleicht an die 20, 30 Online-Kurse, die verfügbar waren, viel auch rund um das Thema Digitalisierung, Medienbildung. Und dann war eben das häufig die einzige Möglichkeit für Lehrkräfte, sich weiterzubilden. Und es war auch unglaublich nötig zu dem Zeitpunkt. Die mussten ja erstmal wissen, was kann ich denn jetzt tun? Wie funktioniert denn das Ganze? Also für die, die da noch wenig Erfahrung hatten. Und da haben wir natürlich einen ganz starken Zulauf dann gemerkt.
Erzähl mal, wie diese Phase dann war. Wir reden über 2020, wissen wir alle, März 2020. Plötzlich geht nichts mehr. Die Schulen sind dicht. Und wann habt ihr das zum ersten Mal gespürt, jetzt kommt eine Welle auf uns zu an Menschen, an Lehrerinnen und Lehrern, die sich dafür interessieren, weil sie auch wissen, ich kann gar keine andere Fortbildung mehr machen, erstens. Und zweitens, das, was die mir dabei bringt, das brauche ich jetzt direkt, um überhaupt mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. Mhm. Wie war das?
Es war tatsächlich so, ich war mit meiner Familie auch noch in Österreich Skifahren diese letzte Woche. Dann kamen wir zurück, waren erstmal in Quarantäne, hatten auch ein Erstklässler und ein Kita-Kind. Also wir hatten zu Hause unglaublich viel quasi Stress. Und gleichzeitig sind die Schulen, haben so viele Schulen angefragt, dass das, was passiert, dann ist das passiert, was sich jedes Startup wünscht, dass die Server einmal zusammenbrechen.
Okay.
Wir haben aber ganz schnell reagiert und dann quasi das neu aufgesetzt, haben jetzt auch so ein sogenanntes Autoscaling. Das passiert also nicht mehr, die Server schalten sich automatisch zu, wenn viele Nachfragen kommen. Aber es war wirklich so, dass wir wirklich so viele Anfragen bekommen hatten in kürzester Zeit, weil wir hatten ja schon viele Lehrerinnen und Lehrer, und die haben dann eben für ihre Kollegien angefragt. So, ne? Die konnten es vielleicht schon, und gesagt, könnt ihr uns nicht helfen, dass eben auch meine Schule, mein Kollegium auch Infos bekommt. Und dann haben wir sogenannte SCHILF-Tage, das steht für schulinterne Lehrerfortbildung, einfach kostenfrei für jede Schule angeboten, dass die einfach die Möglichkeit hatten, sich mit dem gesamten Kollegium für einen Tag fortzubilden. Und jeder konnte genau die Themen auswählen, die er oder sie brauchte. Und das haben wir dann natürlich ganz stark gemerkt. Da hatten wir sehr, sehr viele Anfragen, sehr gute Rückmeldungen. Und genau, da hatten wir dann einiges zu tun. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns da eingegroovt hatten, aber dadurch, dass unser Team auch schon vorher digital und remote gearbeitet hat, war das zumindest für uns kein Problem. Also ne, die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, hat sich nicht geändert. Wir mussten nur mit den vielen Anfragen umgehen, aber das hat dann auch gut geklappt.
Und es ging dann wahrscheinlich um andere Themen, ne? Also die Frage war da zum Beispiel, wie mache ich jetzt Unterricht digital? Wie mache ich Fernunterricht? Welche Plattform, Video, also wir alle, ich gebe es ja auch zu, ich kannte Zoom vorher nicht. So, also ne, und das waren die dann die Grundfragen. Also man musste ja relativ schnell Abhilfe schaffen und den Lehrerinnen und Lehrern beibringen, wie lade ich die Schüler ein, wie komme ich da drauf, was waren da die wichtigsten Kurse sozusagen, die ihr angeboten habt?
Ja, da gab es tatsächlich einen Kurs, das heißt das virtuelle Klassenzimmer. Mhm. Das hat ein Lehrer aus Kiel erstellt, den Kurs. Und da haben sich innerhalb kürzester Zeit über 30.000 Lehrkräfte eingeschrieben und den Kurs gemacht. Okay. Und der war auch kostenfrei. Der ist auch heute noch kostenfrei. Heute ist er nicht mehr ganz so relevant. Also es sind natürlich immer noch Lehrkräfte, die sich den Kurs anschauen. Aber zu dem Zeitpunkt war der natürlich ganz stark gefragt. Und da ging es genau um die Themen. Wie kann ich eine Videokonferenz aufsetzen? Worauf muss ich achten? Eben genau die Themen, um auf, von einem Tag auf den anderen virtuellen Unterricht zu machen und zu gestalten.
Das ist so verrückt, dass es, ihr habt es ja schon vorher erkannt. Warum habt ihr vorher erkannt, dass das digitale Lernen wichtig ist? Ihr wusstet ja auch nichts von einer Pandemie. Aber wieso habt ihr das erkannt? Und wieso haben das offensichtlich so viele andere nicht erkannt? Also wieso mussten wir erst zu unserem Glück, wenn man so will, gezwungen werden? Weil es steckt natürlich ganz, ganz viel Potenzial in diesem digitalen Lernen. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Mein Patenkind hat eine Lehrerin, die ist schwanger, eine Biolehrerin. Die darf jetzt wegen Corona nicht in den Unterricht. Aber der Unterricht fällt halt nicht aus, sondern das machen die jetzt halt. Während sie den Großteil des Unterrichts halt in Präsenz machen, machen sie den Biounterricht halt digital.
Super.
Früher wäre es halt ausgefallen. Also das ist, warum habt ihr das erkannt und warum haben die anderen das nicht erkannt, dass das wichtig ist, dass auch die Schulen viel digitaler werden?
Also ich glaube, auch in der Schule gibt es viele, die das erkannt haben und die sich dafür stark machen. Bildungspolitisch sind es einfach Dinge, die extrem langsam sich entwickeln. Mhm. Und erkannt haben wir es, glaube ich, einfach, weil wir aus der digitalen Welt kommen, ne? Also wir haben immer schon digitale Produkte entwickelt und uns ein bisschen gefragt, warum gibt's genau in dem Bereich noch nichts, wo es doch so viel Sinn macht, ne? Also als Informatikerin, als Produktmanagerin und so weiter bildet man sich eigentlich hauptsächlich online weiter, ne? Man freut sich auch mal auf eine Konferenz zu gehen in Präsenz, mhm, aber ansonsten findet die Weiterbildung zum Großteil online statt. Und dann dachten wir, ne, auch für Lehrkräfte würde das total viel Sinn machen, dass die eben nicht, wir haben jetzt hier ein kleines Bundesland, aber in so einem Flächenland dann eventuell 2-3 Stunden anreisen müssen für einen Kurs. Die haben nicht viel Auswahl, das ist nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann ist vielleicht das Kind krank, man kann nicht teilnehmen. Wir dachten, es kann doch nicht sein, dabei ist doch gerade für Lehrkräfte Weiterbildung so ein unglaublich wichtiges Thema. Und genau, das war so ein bisschen die Motivation. Und die Idee, das einfach mal auszuprobieren. Wir wussten anfangs nicht, wie sich das Ganze entwickeln würde und dass da wirklich innerhalb kürzester Zeit sich so viele Lehrkräfte weiterbilden und ein richtiges Business draus entsteht. Das ist dann kam dann so und hat uns natürlich total gefreut.
Also, aber es war schon als Business für euch, von euch eingelegt, oder?
Absolut, absolut. Aber dass es sich, wir haben jetzt vor knapp 4 Jahren gegründet und sind mittlerweile 30 Personen und es im Bildungsbereich und selbst finanziert, ne, ohne irgendwie einen externen Geldgeber. Das gibt's, glaube ich, nicht ganz so oft, dass es sich dann so gut, so schnell entwickelt hat.
Hätte sich wahrscheinlich ohne Corona nicht so entwickelt, ne? So schnell.
Genau, also es hätte sich nicht so schnell entwickelt. Ich glaube so, ne, mittlerweile ist in den Schulen angekommen, also mit Digitalpakt, den es ja auch schon vor Corona gab, dass da ganz dringend was passieren muss. Aber ich glaube, Corona war definitiv für den Bereich digitale Bildung ein starker Anschub.
Du kannst es gut beurteilen. Was war das Problem oder auf welchem Stand waren die Schulen vor der Pandemie, was alle digitalen Themen anbelangt? Es war ja wirklich ein vernichtendes Urteil, was dann kam. Und man hatte auch, ich kenne solche und solche Eltern, die Eltern gesagt haben, Mensch, in der Schule hat es gut geklappt, in der anderen Schule hat es nicht gut geklappt. Und meine Erfahrung war, es liegt halt oft nicht so sehr an den technischen Möglichkeiten, sondern es liegt halt an dem Lehrer und immer. An der Lehrer immer. Das ist das Entscheidende. Ja. Aber so, wenn man das so, wenn man so allgemein den Zustand anguckt, waren wir wirklich da so gefühlt 100 Jahre hinter Ländern wie Estland, wie Dänemark, Schweden hinterher?
Ja, also tatsächlich, also im Großen und Ganzen betrachtet auf alle Fälle. Mhm. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, das zu verallgemeinern, weil es natürlich immer die tollen Leuchtturmschulen und die Lehrkräfte gibt, die da ganz, ganz viel Tolles schon machen und lange auch schon gemacht haben. Und die finden häufig wenig Erwähnung in den Medien, was ich auch mal schade finde. Aber insgesamt waren wir da schon sehr, sehr weit hinterher und ja, die Ausstattung ist häufig nicht so gut. Teilweise, wenn wir an Schulen sind, haben die theoretisch den Keller voll mit Laptops, aber niemand, der die einrichtet, niemand, der die wartet. Ne? Also man muss
weil er das nicht kann oder weil es niemand gibt, der sich dafür zuständig fühlt?
Genau, es gibt natürlich die Hausmeister, die kümmern sich ums Haus, aber dass man halt eine große Firma, eine große Schule hat mit teilweise über 100 Lehrkräften und dann kriegt eine Person irgendwie 1,5 Stunden reduziert, um sich komplett zu kümmern. Wenn man das mal mit einer Firma vergleicht, da gibt's ja auch Admins, die sich kümmern, die Hardware einrichten, die für Fragen zur Verfügung stehen. Und das gibt es an Schulen einfach nicht. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass da jemand wirklich den Hut aufhaben muss, sich kümmert, ansprechbar ist für die Kolleginnen und Kollegen und da halt einfach weiterhilft. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. So eine Art digitalen Hausmeister bräuchte es auch an Schulen. Ja.
Also es lag nicht an dem Interesse der Lehrerinnen und Lehrer. Das ist immer dieser Vorwurf, ja, irgendwie, die machen ihn, das ist ja, man sind ja viele junge Lehrerinnen und Lehrer da, die wahrscheinlich auch schon sowieso digitale Möglichkeiten nutzen, um in Unterricht vorzubereiten, sonst wären sie ja schön blöd. Also das Interesse war da, aber die Bedingungen waren nicht da, dass dieses Interesse sich entfalten konnte.
Absolut, so okay. Sehe ich das total. Wir sehen das ja auch jetzt, ne? Wir haben mittlerweile über 200.000 Lehrkräfte. Es gibt 800.000 in Deutschland, die unsere Plattform nutzen. Das heißt, die wollen sich weiterbilden. Es fehlte halt häufig an den passenden Angeboten. Mhm. Und dann wurde natürlich häufig auch eher Angst gemacht. Ne? Du darfst es nicht verwenden und Achtung,
Datenschutz,
das ist verboten.
Riesenthema, genau. Ne? Genau.
Und anstatt dann irgendwie den Lehrkräften zu helfen und irgendwelche Whitelists zu erstellen, waren die eben verunsichert. Also ich glaube, der Beruf der Lehrkräfte in den letzten 2 Jahren, das sieht man ja auch, was man da so in den Medien mitbekommt, der war echt sehr, sehr anstrengend. Und ja, weil die einfach oft allein gelassen wurden.
Absolut. Und dann muss man sagen, was haben wir alle gemacht? Wir haben dann in den Firmen haben gesagt, okay, wir sind jetzt pragmatisch. Dann, wenn Zoom das Ding ist, was am stabilsten ist, oder Teams, dann ist es halt am stabilsten, dann nutzen wir das jetzt. Wir haben jetzt keine Zeit, uns jetzt noch lange Gedanken zu machen, wo landen die Daten, so mal kurz gesagt. Und ich habe in den Schulen verzweifelte Lehrer erlebt, die dann irgendein System hatten, was vermeintlich sicher war, aber nicht funktionierte. Wenn man nochmal mein Patenkind, das mir im ersten halben Jahr sagte, als ich mit ihm sprach, sagte ich, ich bin gerade in der Sitzung mit den Schulen. Ich sage, aber warum ist denn der Bildschirm schwarz? Ja. Und da gab es irgendwie, ich glaube, der eine Grund, eine Zeit lang war es so, dass es technisch nicht anders ging, weil es nicht stabil genug war. So. Und das kann ja nicht sein, dass sozusagen dann Lehrer, die sagen wollen, jawohl, dann durch so Datenschutzgeschichten ausgebremst werden.
Das ist so unglaublich traurig und schade, ne, dass man dann lieber die Daten schützt und dafür gibt es dann eben in dem Fall kein Bild. Also man muss, Datenschutz ist super wichtig, da achten wir auch total drauf und das ist ein super wichtiges Thema. Es ist auch gut, dass Deutschland da so eine Vorreiterrolle hat, aber es darf halt nicht bremsen und verhindern. Mhm. Und ich glaube, das ist teilweise einfach immer noch der Fall und ja.
Wie ist das Prozedere? Fortbildung, Lehrerinnen und Lehrern stehen Fortbildung zu und ich stelle mir vor, das müssen die ja nicht, die müssen das ja nicht selber bezahlen, sondern die kriegen das bezahlt von wem?
Genau, das ist auch eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist die Verzweiflung oft so groß, dass die selbst dafür bezahlen. Also bei uns, obwohl die eigentlich kostenfreie Angebote über die Landesinstitute nutzen könnten.
Also das heißt, die gibt es über die, okay.
Genau, also.
Bei euch, sag mal, was kostet es, wenn ich so einen Kurs teile, 49 Euro?
Ja, je nachdem, so. Zwischen 9 Euro okay. und 49 okay. Euro, je nach Thema.
Ich das teuerste
und
genommen, genau, okay.
Genau, und also wir haben uns versucht, uns da so im Fachbuchsegment zu bewegen, ne? Und wenn man sich anschaut, was Online-Kurse in anderen Branchen kosten, ist es natürlich sehr, sehr wenig. Mhm. Aber genau, also die sind relativ günstig. Und dann gibt's auch quasi, dass man quasi einmal alles, unsere Flatrate buchen kann sozusagen. Die kostet dann 199 Euro.
Und da kannst du aber alles mit nutzen, einen Monat lang?
Ein Jahr lang. Oh. Und dann hat man quasi auf 150 Kurse Zugriff, auf Live-Webinare und so weiter. Ne? Das gibt es auch. Aber unser Wunsch ist es natürlich, dass die Lehrkräfte nicht selbst dafür bezahlen müssen, sondern dass es über die Schulen läuft. Und es ist auch so, dass viele Schulen mittlerweile das für ihre Kollegien einkaufen, dann eben eine Schullizenz buchen für das gesamte Kollegium okay. und dann können die auf alles zugreifen.
Weil die Schulen haben wir gelernt, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, in Hamburg ist es auf jeden Fall so, die haben ja alle ihre eigenen Budgets und können dann mit dem Geld theoretisch machen, was sie wollen.
Genau, das kommt immer so ein bisschen drauf an, von Bundesland zu Bundesland ja. Und ob die das dann jetzt so frei verfügen dürfen oder nicht, ist immer auch ein bisschen die Frage. In NRW beispielsweise, und da haben wir tatsächlich die meisten Nutzer, nicht nur, weil es das größte Bundesland ist, sondern auch tatsächlich die größte Durchdringung, da gab es jeweils einfach für jede Schule 1.000 Euro zusätzliches Fortbildungsbudget für digitale Fortbildung. Ah. Super gut, ne? Das haben die relativ schnell aufgesetzt und ich denke, solche Aktionen sind einfach super wichtig, dass Schulen einfach Budget bekommen und selber entscheiden können. Die kommen natürlich nicht alle zu Vobitz, sehr viele kommen zu Vobitz, da freuen wir uns, aber die können natürlich auch andere Angebote nutzen.
Und reichen so 1.000 Euro für eine Schullizenz im Jahr? Nee.
Das kommt ein bisschen auf die Schulgröße okay. drauf an, aber da haben wir tatsächlich auch gelernt, also Schulen haben leider viel zu wenig Budget. Mhm. Und da passen wir unsere Preise dann auch so an, dass die Schulen sich das leisten können oder bezuschussen das dann teilweise. Also für ganz kleine Schulen fängt die Schullizenz bei 500 Euro an und für große, die zahlen auch mal 2.000, 2.500 Euro. wenn man das runterrechnet, ist es wirklich nicht viel pro Person. Aber genau, da versuchen wir eben einen guten Preispunkt zu finden, dass die Schulen sich leisten
können. Aber interessant, die meisten eurer Lehrerinnen und Lehrer, die wir sind, die zahlen das aus der eigenen Tasche?
Nee, mittlerweile. Also anfangs war das
ja
so.
Okay.
Genau, da haben die das
in der
privat
Verzweiflung
geteilt.
Groß war, egal, ich muss jetzt irgendwas haben.
Genau. Und mittlerweile kommen die meisten tatsächlich über die Schulen. Mhm. Oder wir haben zwei Bundesländer, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Da kriegen die Lehrkräfte das über das Land finanziert, was natürlich auch super ist. Ne? Da kann sich jede Lehrkraft weiterbilden und kriegt es vom Bundesland.
Weil das würde man ja erwarten. Ich meine, wenn man jetzt hier bei uns eine Fortbildungsmaßnahme ist, dann stellt jemand einen Antrag und dann wird er genehmigt. Das muss doch gerade an den Schulen auch so laufen.
Ja, ist auch teilweise so, dass die aus anderen Bundesländern klären die das individuell mit der Schule. Aber unser Plan ist, dass es am besten über die Schulen läuft. Und auch, also wir sehen natürlich auch, wenn es an den Schulen eine Person gibt, die dann quasi verantwortlich ist, das Ganze so ein bisschen betreut, neue Themen kommuniziert, vielleicht in den Fachkonferenzen nochmal drauf hinweist, was es gibt, dann läuft es richtig gut an den Schulen. Und dann sehen die auch, ne, wie viel die sich fortbilden. Und die kriegen auch Zertifikate von uns und so. Also das ist schon so, wenn wir da hinkommen, das ist so ein bisschen das Ziel.
Du sprichst das gerade an, wenn man so ein Unternehmen gründet im Bildungsbereich, ist ja eine der großen Herausforderungen der Föderalismus.
Absolut.
Denn es ist ja, also das erzählen viele, die im Bildungsbereich arbeiten, das ist halt in Hamburg ganz anders im Zweifel als in Schleswig-Holstein, als in Mecklenburg-Vorpommern, als in NRW. Was waren da für euch die größten Hürden?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir immer in jedem Bundesland die richtigen Ansprechpersonen finden müssen. Und dann sind natürlich alles Menschen und die haben bestimmte Vorstellungen von dem, was sie sich wünschen, was sie wollen, was sie selbst machen wollen. Also es ist ja nicht so, dass es keine Fortbildung von den Ländern gibt. Da gibt es ja auch viele tolle Angebote. Und die haben sich
aber in Präsenz vor allem?
Ja, es war lange Zeit Präsenz und die haben natürlich auch gemerkt, dass es heutzutage noch weitere Angebote geben muss. Und die fangen jetzt auch an, mehr und mehr Online-Angebote zu machen oder Live-Webinare anzubieten. Genau. Insofern gibt es da jetzt immer mehr, was ja auch super ist und wichtig ist. Es soll ja auch ein breites Angebot geben, dass sich die Lehrkräfte das aussuchen können, was am besten für sie passt. Und genau, aber wie gesagt, wir haben eben nicht nur eine Ansprechperson, sondern mindestens 16. Und dann ist es häufig so, dass es über die Schulträger läuft. Und in Hamburg gibt es ja nur einen, aber in anderen Bundesländern, Baden-Württemberg, gibt es unglaublich viele Schulträger. Und gleichzeitig haben dann aber dort die Schulen so gut wie kein Budget für Fortbildung. Also da müssen wir immer dazu lernen und gucken, wie sind die Bundesländer aufgestellt, wer sind die richtigen Ansprechpersonen. Aber eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es eben gut über die Lehrkräfte geht, die uns kennen und die es dann in die Schulen tragen.
Musstet ihr so eine Art Freigabe der Bildungsministerien haben, dass die sagen, jawohl, Lehrerin A, Lehrer B, da darfst du das machen? Nein.
Also wir sind in einigen Bundesländern, unter anderem auch in Bayern, akkreditiert und erscheinen da auch im offiziellen Fortbildungskatalog. Das heißt, da können uns die Lehrkräfte finden und dann quasi kommen die zu uns. In anderen Bundesländern sind wir nicht akkreditiert, aber wir haben bisher noch nie mitbekommen, dass irgendjemand gesagt hat, die FOBIS-Fortbildung ist entweder nicht gut genug oder wird nicht gewertet.
Okay.
Also das war bisher kein Problem.
Kannst du denn, wenn du diesen Eindruck aus den verschiedenen Ländern habt, kannst du daraus ableiten, welche sind da besonders weit vorne in der Digitalisierung? Welche sind so ein bisschen nicht so weit vorne? Kann man das sagen? Gibt es da Spitzenreiter und welche, die vielleicht noch Nachholbedarf haben?
Also ich kann natürlich jetzt nur sehen, wie die prozentuale Verteilung quasi in den Ländern sind, die FOBITS nutzen. Also ich sehe jetzt natürlich nicht, was sie tatsächlich im digitalen Unterricht machen.
Klar.
Und das meinte ich ja vorhin schon mit NRW, die sind da definitiv ganz weit vorne, weil die eben dieses tolle zusätzliche Budget bekommen haben, um eben Fortbildung fürs Kollegium zu buchen sozusagen. Aber Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sind auch, was das angeht, nicht schlecht. Ich glaube, Hamburg haben jetzt ein bisschen Heimvorteil, weil wir aus Hamburg sind und da auch schon teilweise mit der Schulbehörde kooperiert haben. Da gibt's ja auch das Digital Learning Lab, wo Lehrkräfte OER, also Open Educational Resources, erstellen und mit anderen teilen. Und da haben wir eben mit der Schulbehörde eine Fortbildung gemacht, um dieses Produkt auch vorzustellen. Und ich glaube, darüber wurden dann auch viele Lehrkräfte aus Hamburg auf FOBITS aufmerksam. Und Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, weil wir da eben auch Landeslizenzen haben. Das heißt, da kriegen es die Lehrkräfte kostenfrei, übers Land finanziert.
Was wollen denn die Lehrkräfte jetzt vor allem lernen? Was sind so die großen Bereiche?
Also sehr beliebte Themen sind natürlich immer sowas wie Einsatz digitaler Werkzeuge im Unterricht. Dann natürlich alles rund um...
Digitale Werkzeuge heißt dann was? Also ein...
Also im Prinzip...
Heißt Laptops, heißt Handys? Sicherlich nicht.
Nee, digital, das sind wirklich Tools, die im Browser laufen häufig, zum Beispiel um eine virtuelle Tafel einzusetzen.
Okay.
Oder um, wie kann ich den Dateien sicher teilen? Oder wie kann ich Audio-Feedback geben? Solche Dinge. Ne? Also, dass man wirklich...
Was ist Audio-Feedback? Das heißt, die schicken denen eine Sprachnachricht?
Ja, zum Beispiel. Okay. Ne? Also, dann hast du einen Aufsatz geschrieben und dann kommt mein Feedback zu deinem Aufsatz als Sprachnachricht. Oder im Englischunterricht kann man natürlich, oder Sprachunterricht allgemein, kann man natürlich auch Sprachnachrichten in der Muttersprache oder in der Landessprache einsprechen, sowas ist ganz
spart billig. Übrigens auch Zeit, ne? Bevor du dann irgendwie eine Seite unter dem Aufsatz schreiben musst, sprichst du einfach, was du dann dein Eindruck war, da rein. Ja. Und verschickst es dann über was, nicht über WhatsApp?
Nee, da gibt's dann eben verschiedene Tools, die man nutzen kann. Und es ist zum Beispiel auch eine Weiterentwicklung von Vobitz, dass wir gesagt haben, wir stellen genau solche Tools den Schulen auch zur Verfügung, dass wir denen halt so ein bisschen helfen, ihren digitalen Unterricht einfacher zu gestalten. Und vor allem, also diese Tools, die es gibt, die sind halt häufig aus allen möglichen Ländern. Du musst dich dann immer wieder registrieren. Wir haben gesagt, okay, alles aus einer Hand, an einer Stelle, DSGVO-konform. Und das finden die super, die Lehrkräfte.
Wenn wir sagen, die Schulen müssen digitaler werden, der Unterricht muss digitaler werden, dann hat das ja aber auch mit den Geräten zu tun. Was sind da eure Erfahrungen? Welche Länder sind da besonders gut ausgestattet? Hat sich die Ausstattung tatsächlich jetzt so signifikant verbessert, wie das ja auch in Hamburg der Schulsenator immer betont?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das ist ja der Teil des Digitalpakts, der jetzt schon angelaufen ist. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass Hamburg tatsächlich ganz gut ausgestattet ist, weil die es, glaube ich, auch einfacher organisieren können. Und das kriegen wir ganz viel mit, dass die Schulen jetzt die Geräte haben. Die haben jetzt iPads und jetzt wissen die aber nicht, wie starten wir damit. Ne? Also insofern ist genau dieses Thema...
Das gleiche Problem wie früher. Ne? Früher hatten sie ja auch offensichtlich Laptops, die lagen nur irgendwo rum.
Genau. Und da brauchen die jetzt eben Unterstützung und eigentlich brauchen die jemand in der Schule, die oder der dann genau dabei hilft, das einrichtet, Ansprechpartner ist, erklären kann, was kann man damit machen. Weil im Prinzip Technik allein hilft ja nicht. Ne? Du brauchst ja eigentlich immer die didaktische oder pädagogische Anleitung dazu. Du musst wissen, was kann ich denn damit überhaupt machen? Wie können das die Kinder nutzen? Worauf muss ich achten? Welche Tools, ne, da sind wir wieder bei den Tools, sind sinnvoll und kann ich nutzen? Genau.
Und das ist anstrengend. Also erstens, weil Schülerinnen und Schüler in der Regel ja sich in digitalen Dingen besser auskennen als ihre Lehrerinnen und Lehrer. Und zweitens, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass die Veränderungen da ja so schnell sind und so viel passiert, es nützt ja nichts, wenn man jetzt das Gefühl hat als Lehrer, jetzt mache ich einmal bei euch eine Fortbildung und dann bin ich relativ gut davor. Das gilt vielleicht für 2-3 Monate. Also das kommt noch hinzu, dass wenn du das digital machen willst, dann musst du ja in so einem Rhythmus sein, dass du immer und immer wieder auf dem neuesten Stand bleibst. Das macht es ja schon anstrengend. Also es macht es, digitalen Unterricht zu machen, ist anstrengender als den klassischen Unterricht zu machen, wo man Bücher raus, Klassenarbeit.
Ja, denke ich auch. Deswegen ist eben das Thema lebenslanges Lernen auch für Lehrkräfte super wichtig. Ne? Also es gibt's ja, also zum einen gibt es immer noch, dass man Lernstudium machen kann, ohne sich mit digitalen Medien zu beschäftigen.
Immer.
Ist leider
okay,
so. Ne? Da gibt's Berichte von verschiedenen Stiftungen, die das alles mal evaluiert haben. Und dann muss man da halt am Ball bleiben. Ne? Das verändert sich alles so schnell. Und deswegen ist es halt so traurig, dass Lehrkräfte sich teilweise noch nicht mal weiterbilden müssen. Es gibt ja keine Pflicht. Also in Hamburg ist es so. In Hamburg muss sich jede Lehrkraft, glaube ich, 30 Stunden jedes Jahr weiterbilden. Aber es gibt Bundesländer, da gibt's das nicht. Ne? Da kannst du theoretisch studieren und dann machst du deinen Unterricht immer so, wie du ihn gemacht hast und dann gehst du irgendwann in Rente. Aber ne, trotzdem, das sehen wir ja bei unseren Zahlen, bei unseren Zugriffszahlen, dass ganz, ganz viele Lehrkräfte da total gewillt sind und sich weiterbilden wollen, wenn sie die richtigen Angebote haben. Und die auch dann machen, wenn sie endlich Zeit dafür haben. Zum Beispiel sehen wir immer zwischen Weihnachten und Silvester haben wir unglaublich hohe Zugriffszahlen.
Bitte?
Weil die Lehrkräfte dann endlich mal Zeit haben.
Okay.
Und dann ist das Wetter vielleicht auch nicht ganz so gut.
Und jetzt in den Ferien, wie sieht es in den Ferien aus? Auch.
Aber da ist natürlich, also klar, ich meine, die Lehrkräfte, die wollen sich weiterbilden. Und also zum Schuljahresende haben die natürlich immer unglaublich viel zu tun. Und da sehen wir dann, dass erstmal nicht so viel los ist. Aber in den Ferien bilden die sich auch weiter, ne?
Was heißt denn all das, was Sie bei euch lernen für die Zukunft der Schulen? Als jetzt dann Corona gefühlt ja nur leider vorbei war und die Kinder wieder in die Klassen kamen, wir haben jetzt irgendwie ein Schuljahr, muss man sagen, komplett, doch, komplett, da war nichts, ne? Da ein Schuljahr komplett in Präsenz verbracht. Und das betont ja auch der Hamburger Schulsenator immer, dass nichts die Präsenz ersetzt. Das verstehe ich auch bei, glaube ich, bei kleineren Kindern. Die Frage ist aber, werden wir uns das in Zukunft, wo wir ja auch damit rechnen müssen, dass wir viel, viel weniger Lehrerinnen und Lehrer haben, weil ganz, ganz viele jetzt in den Ruhestand gehen, werden wir uns in Zukunft diese Fixierung auf den Präsenzunterricht gerade in oberen Klassen leisten können? Oder müssen wir da nicht tatsächlich auch normal, in normalen Zeiten, auch ohne Corona, zu hybriden Lösungen kommen?
Das würde ich mir natürlich wünschen, wenn wir da hinkommen, weil wenn wir uns anschauen, wie man arbeitet heutzutage, ich bin ja eben auch durch euer Büro gelaufen, sind viele Plätze eben nicht besetzt, viele im Homeoffice. Ich glaube, das ist heutzutage einfach ganz normal. Also und man kann ja viele Dinge konzentriert zu Hause lernen, sowas wie Flipped Classroom, ne? Man kriegt Videos von Lehrkräften oder gute Quellen und beschäftigt sich damit und trifft sich dann in der Schule, um das Ganze zu vertiefen, zu diskutieren, sich auszutauschen. Also ich hoffe sehr, dass sich da in dem Bereich für die älteren Klassen auch noch viel tut, ne? Und die Kinder oder die Jugendlichen sind es ja dann eher, die können sich auch treffen, die können Gruppenarbeit machen, in Präsenz oder online funktioniert ja auch wunderbar. Und ich denke, da wird sich es wird sich auch ändern müssen, weil es einen riesengroßen Lehrermangel gibt und der wird sich auch noch verstärken. Insofern muss man da irgendwie andere Modelle finden, wie man die Bildung irgendwie noch anders gestalten kann.
Man erlebt das ja selber jetzt, du hast es angesprochen hier in der Redaktion, es ist ja so, dass es eigentlich auch ganz schön ist, dass man Tage hat, in denen man in der Redaktion ist, wo man mehr mit anderen Menschen sprechen muss, aber zum Beispiel, früher hätte man das Schreibtage genannt, ne? Also wenn man in die Schule geht, um dann meinetwegen morgens in Mathe irgendwie dann ganz still alle zusammen was auszurechnen und danach alle ein Buch zu lesen und daraus was zu schreiben, dann macht es eigentlich ja gar keinen Sinn, das gemeinsam zu machen. Man könnte ja den Unterricht so organisieren, dass man die eher stillen Tätigkeiten zu Hause macht und dann die Tätigkeiten, wo man mit anderen sprechen muss, kommunizieren muss, kann man dann in der Schule machen. Also so eine Mischung. Aber sind wir davon nicht doch noch weit entfernt, weil immer noch so bei vielen das Gefühl ist, naja, das ist uns jetzt aufgezwungen worden, aber an sich wollen wir an diesem Schema, was wir haben, festhalten.
Ja, also ich glaube, ja, die gibt's natürlich und ich glaube, wenn wir jetzt über so eine komplett neue Art des Unterrichtens nachdenken, da muss man halt ganz viel in Frage stellen. Ja. Brauchen wir noch Fächer? Brauchen wir 45 oder 90 Minuten? Können wir nicht viel mehr in Projekten denken? In Zusammenarbeit vielleicht auch einfach international über Zoom oder Big Blue Button oder was es eben alles gibt, ne? Und genau, einfach nochmal wirklich komplett hinterfragen, was kann denn eigentlich noch anders oder besser laufen und lernen die SchülerInnen da noch genauso viel, wo ich mir ganz sicher bin, dass sie das tun würden, weil sie auch einfach eine ganz andere Motivation hätten, ne? Also wenn ich mitbekomme, so Projektwochen in Schulen, mit was für einer Begeisterung die Kinder und die Jugendlichen da mitmachen und wie schade ist es, dass es das häufig nur einmal zum Ende des Schuljahres gibt, ne? Warum kann man den Unterricht nicht viel öfter so gestalten?
Und wir lösen damit ja auch vielleicht auch andere Probleme, ne? Die Anreisen, ökologische Fragen und so. Und vor allem das Kernthema, du hast angesprochen, wenn es die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr gibt, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man macht die Klassen größer. Also das wird ja wahrscheinlich auch kommen, dass man sagt, also 30, 35 Schüler, wenn es halt nur statt zwei Lehrer nur einen gibt. Oder man automatisiert, das ist ja eine Art von Automatisierung des Unterrichts. Was ja aber nicht schlimm sein muss, weil auch das ist ja seltsam, dass Lehrerinnen und Lehrer eigentlich bestimmte Inhalte immer wieder von Neuem vorbereiten und immer wieder erzählen. Man könnte ja, also in Geschichte zum Beispiel, kannst du doch ganz viele Kurse einfach einmal aufnehmen und dann war es das und hat der Lehrer Zeit für andere Dinge und muss nicht jedes Mal, jedes Jahr dasselbe erzählen, sondern sagt hier, guckt euch das mal an, beschäftigt euch damit. Also es gibt schon Möglichkeiten, da den Personalbedarf zu senken.
Total. Und was ja auch schon viele machen, dass die dann irgendwie die Schüler, die schon weiter sind, einbinden, dann unterstützen die, ne? Also dass man da einfach viel mehr einfach auch so agil denkt und so wie wir heutzutage auch arbeiten. Auch unsere Arbeit hat sich ja total verändert. Und wenn man das so ein bisschen auf die Schule übertragen kann, fände ich das total toll.
Wie ist es denn bei euch? Ihr habt einen Standort in Hamburg, ja, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verteilt auf?
Genau, über ganz Deutschland sozusagen. Also wir haben tatsächlich, ich glaube, die meisten oder ein Großteil ist aus Hamburg Und die kommen dann auch so ein, zwei Tage die Woche ins Büro, also wenn sie wollen und wenn gerade nicht irgendwie die Pandemie besonders schlimm ist. Aber die meisten sitzen ja überall, von Baden-Württemberg und Bayern bis Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist quasi nicht jedes, aber viele Bundesländer sind vertreten mittlerweile.
Und dann fragen sich immer Leute, gerade bei so Startups, und ihr seid ein Startup, gar keine Frage, wie kriegt man denn da so ein Spirit hin, so ein Team-Spirit, wie schafft man das, wenn man sich tatsächlich ja nur ab und an mal begegnet?
Genau, also wir arbeiten komplett in der Cloud. Ne? Wir haben Slack als Tool, wo wir eben kommunizieren, wo wir auch einfach ganz transparent, die meisten Channels sind eben offen, wo man dann eben mitbekommt, was passiert in welchem Team. Und dann gucken wir aber schon, dass sich die einzelnen Teams regelmäßig treffen. Also jetzt gerade ist das Content-Team in Hamburg, dann sind 5, 6 Leute einfach für ein paar Tage in Hamburg und besprechen sich und treffen sich. Das ist immer total nett. Und zweimal im Jahr, tatsächlich morgen ist unser Sommerfest, da laden wir alle ein.
Okay.
Das ist immer total schön. Und Weihnachten.
Nach also Hamburg so, dann, oder?
Genau, dann sind wir alle in Hamburg und dann nutzen wir da eben die Zeit, um das Team mal zusammenzubringen. Und häufig lernen wir die Mitarbeiter dann auch zum ersten Mal persönlich kennen.
Wie stellt ihr sie dann ein? Ihr stellt sie auch online ein?
Ja, ja. Also ganz viele. Und ich glaube, einen Mitarbeiter aus München habe ich nach über einem Jahr zum ersten Mal persönlich getroffen. Aber die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar.
Ne? Aber muss man wahrscheinlich auch, wenn man eine Online-Plattform hat, macht es Sinn, irgendwie auch das online einzustellen, wenn man gleich zu sehen kann, kann der damit umgehen oder nicht? Oder
absolut.
Die?
Genau. Und natürlich hat jeder bei uns auch eine Probezeit. Und wenn man dann merkt, es funktioniert doch nicht so gut mit diesem, man muss ja sehr gut selbst organisiert sein. Es basiert alles sehr stark auf Vertrauen. Und wenn man merkt, es klappt nicht, dann muss man halt sagen, okay, funktioniert nicht. Aber bisher, toi, mussten wir niemanden während der Probezeit kündigen.
Interessante Konstellation, 3 Gründer. Theresa, die heute nicht da sein kann, lebt, das musst du mir erzählen, lebt in einer Art Start-up-Gründer-WG. Ist das noch so?
Ja, ja. Also die hat vor einigen Jahren so eine WG von Selbstständigen eigentlich gegründet. Da wohnen, glaube ich, also sind auf 2 Etagen, 2 Wohnungen, 10 Personen, eine 10er-WG und da haben die aber auch so einen Arbeitsraum und mittlerweile hat sie ein Kind und das zweite kommt bald und deswegen ist sie jetzt heute leider auch nicht dabei. Genau, und die wohnt zum einen da in dieser großen, riesengroßen WG und hat dann aber noch so ein kleines Häuschen im Wald, wo sie dann oft die Wochenenden verbringt. Das ist für sie ein super Mix und genau.
Und da sind dann verschiedene Arten von Gründern da und dann, es sind aber alles die Bedingungen in dieser WG. Wo ist diese, in welchem Stadtteil ist die WG?
Sternschanze natürlich. Am Schulterplatz.
Okay, wow. Ja, ja. Okay. Und das heißt, man kommt auch nur rein, wenn man Unternehmer ist.
Genau. Also ich glaube, die haben da so, die Kriterien weichen die manchmal so ein bisschen auf, aber grundsätzlich war das ursprünglich die Idee, dass es wirklich für selbstständige Unternehmer und so weiter ist. Ja, ja.
Also dann ist sie herzlich auch nochmal eingeladen, wenn das Kind dann erstmal alles Gute für die Geburt. Wenn das Kind da ist, würde mich mal interessieren, wie so eine WG funktioniert. Und du hast mit deinem Mann gegründet. Wie ist es mit dem Mann? Es ist ja die zweite Gründung. Ihr habt ja das AppCamp, das ist aber eine gemeinnützige Geschichte. Zweite Gründung, wie ist es mit dem eigenen Mann zu gründen? So viel gibt's nämlich. Interessanterweise bist du, glaube ich, jetzt hier in 170, 180 Folgen, glaube ich, die einzige Gründerin, die hier war, die mit ihrem Partner gegründet hat. Bei den meisten ist es getrennt.
Ja, also aber ich mir fällt es immer wieder auf. Ne? Häufig wird es gar nicht so groß thematisiert. Und für uns passt das einfach total gut. Ne? Wir haben ja auch 2 Kinder und mittlerweile 2 Firmen sozusagen. Und es ist einfach, wir haben ganz unterschiedliche Bereiche. Ne? Ich bin bei uns ja die IT-lerin, die Technikerin und er ist der Sozialwissenschaftler. Und er macht eben ganz viel im Hintergrund und guckt, dass wir quasi gut arbeiten können. Und für uns passt es wunderbar und ich mag das auch tatsächlich sehr gerne, weil ich gar nicht so stark zwischen Beruf und Leben außerhalb des Berufs trenne, sondern es ist für mich irgendwie alles eins und fühlt sich aber auch gut an und für uns passt es sehr gut.
Wie erlebst du das bei Lehrerinnen und Lehrern? Ich kenne auch ein paar Lehrerinnen und Lehrern und bei den einen ist es genau, wie du es beschreibst, wie es bei dir ist. Bei den anderen ist es aber so, jetzt sind Ferien und darauf freue ich mich und jetzt ist 6 Wochen erstmal nichts. Also so. Diese Work-Life-Balance bei Lehrerinnen und Lehrern, ändert sich da was? Weil ich glaube, wenn man so arbeitet, wie du es beschreibst und wenn man so eine Fortbildung macht, die man dann ja, wo man dann nicht irgendwo hinfährt und weiß, jetzt bin ich von 10 bis 14 Uhr in der Fortbildung, sondern vielleicht morgens ein bisschen, vielleicht abends ein bisschen, zwischen Weihnachten und Silvester ein bisschen. Damit verschwimmt das ja. Anscheinend haben dann zumindest die Lehrerinnen und Lehrer, die bei euch sind, damit keine Probleme.
Es gibt beides. Ne? Es gibt natürlich die, die sagen, ich habe jetzt Ferien und ich brauche die jetzt auch. Und das auch verstehe ich total. Ne? Die wollen jetzt einfach mal nichts mit Schule zu tun haben. Aber es gibt auch die, die sagen, jetzt habe ich endlich Zeit. Und es sind ja also im Prinzip wie überall vermutlich. Ne? Gibt es die Leute, die sich total gerne auch immer weiterbilden wollen oder das ist für die jetzt auch nicht unbedingt Arbeit, sondern ja, die haben jetzt endlich mal Zeit zu gucken, was gibt's noch, was kann ich vielleicht im nächsten Schuljahr noch anders oder neu machen. Und genau, deswegen gibt's die, und gibt aber auch die, die ihre E-Mails gar nicht checken dann in den Ferien. Also das ist ja wie bei Arbeitnehmern, die dann einfach sagen, ich bin im Urlaub und ich gucke auch nie in meine E-Mails rein. Und dann gibt's die anderen, die wichtige E-Mails dann trotzdem bearbeiten. Also.
Und wie erreicht man die, die mit dem Internet nichts zu tun haben? Gibt's die noch? Also das ist ja ein böses Klischee und Vorurteil. Man stellt sich so den 60, 62 Jahre alten Lehrer, der noch 4 Jahre hat und so, sagt, lass mich mit dem Internet in Ruhe, mache ich nicht. Mhm. Gibt's die noch?
Also zum einen sehen wir, dass wir auch viele ältere Lehrkräfte haben, die ganz begeistert sich weiterbilden. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Altersfrage, was das angeht. Und die da per se sagen, sie wollen damit nichts zu tun haben, die erreichen wir natürlich auch nicht. Das ist auch okay und da wollen wir auch gar keine Überzeugungsarbeit leisten, weil das ist viel zu mühsam. Aber was wir sehen, für die Schulen, die das dann eben im Rahmen eines schulinternen Fortbildungstages machen, da erreicht man die, die sich vielleicht vorher nicht unbedingt zugetraut haben oder die gedacht haben, ich kann das nicht, die anderen wissen viel mehr, ich traue mich auch gar nicht, die Fragen zu stellen, dann merken die, wie wenig ich weiß. Und wenn die Möglichkeit haben, im eigenen Tempo die Kurse durchzuarbeiten, immer wieder zurückzuspringen und auch 3 Wochen später nochmal reinzuschauen, die profitieren total davon. Und da kriegen wir haben auf Slack so einen Channel, das heißt Liebesgrüße von unseren Kunden. Da kriegen wir dann total nette Nachrichten immer zurückgespielt. Die sagen, hey, ich dachte erst, ich kann das nicht. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so kompliziert und super gut, dass ich das bei euch so sanft lernen konnte. Und macht bitte weiter. Also da kriegen wir wirklich täglich ganz, ganz viel tolle Rückmeldungen und können auch die motivieren, die sich vielleicht erstmal nicht unbedingt zugetraut hatten.
Da muss man auch sagen, da hat uns ja, das ist das einzig Gute an Corona eigentlich, dass sie uns alle dazu gezwungen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann stellt man ja fest, okay, warum können es die Kinder so gut? Weil es ja zum Teil auch kinderleicht ist. Man hat ja ich glaube, die Angst vor dem, ich merke das immer wieder, wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche, sage, Mama, jetzt geh endlich mal allein ins Internet. Ja, ich weiß nicht. Und dein Vater sagt, ich kann das vielleicht gar nicht sagen. Und dann, wenn sie dann sagt, hä, das war's jetzt? Also und so ist jetzt zum Beispiel der Effekt ja auch. Du hast einen interessanten Punkt angesprochen, der auch für Schülerinnen und Schüler gilt. Nämlich, auch wenn es welche gibt, die sagen, Präsenzunterricht ist sozusagen die Mutter des allen Unterrichts, das stimmt, aber der Online-Unterricht hat den Vorteil, dass jeder in seinem eigenen Tempo sein kann und dass eben, jetzt haben mir ganz viele Lehrerinnen und Lehrer erzählt, dass sie auf einmal auf Schülerinnen und Schüler aufmerksam geworden sind, die sie so gar nicht im Fokus hatten in der Klasse, weil die sich auf einmal getraut haben, was zu sagen in einer anderen Konstellation, weil die sich auch anders gemeldet haben, weil sie eben keine Angst mehr hatten, ausgelacht zu werden oder sonst was. Also auch das muss ich mal ja bedenken, dass wenn man eine Mischung macht, das vielleicht auch anderen Schülergruppen hilft.
Mit Sicherheit. Ja, also auf alle Fälle, dass eben auch die, die vielleicht schüchterner sind, dass die dann auf einmal zeigen können, was sie können, dass die auf einmal auch anderen helfen können. Das haben wir zum Beispiel auch bei unseren ganzen Programmierkursen. Mhm. Ist ganz oft so, dass dann die sehr zurückhaltenden Kinder, die vielleicht auch nicht unbedingt die besten Noten haben, total aufgehen da drin und auf einmal so ein bisschen ja von den Lehrkräften wahrgenommen werden und auch quasi so ein Erfolgserlebnis haben den anderen SchülerInnen gegenüber. Und das finde ich total schön.
Wie schwierig ist es für euch, Mitarbeiterinnen zu finden?
Das ist also total überraschend. Wir hatten jetzt letztens gesagt, okay, wir wollen jetzt noch mal ein paar Stellen ausschreiben und haben uns vorgenommen, bis Ende des Jahres wollen wir so und so viele Stellen besetzen. Und wir haben es innerhalb von kürzester Zeit und
was?
Ja, ich weiß, sogar EntwicklerInnen kriegen wir ganz viele, ja. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach ein Thema haben, das für viele ist ein super wichtiges Thema, Bildung, ne? Aber wir haben halt den Purpose in uns drin, wir müssen uns nicht irgendwie was ausdenken, ne? Und Thema Bildung, dann haben wir, glaube ich, wirklich sehr angenehme und gute Arbeitsbedingungen, viel Freiheit und Verantwortung im Team. Und viele werden über andere quasi geworben sozusagen, die dann gerne zu uns kommen. Und wir haben jetzt wirklich alle Stellen bis Ende des Jahres besetzt. Und es ist eher so, dass wir so tolle Bewerbungen noch bekommen, dass wir überlegen wollen, wenn nicht noch mehr einstellen. Aber da müssen wir natürlich auch
Aber
noch
das gucken. Ist ja wirklich, weil ich habe neulich Jan Bechler von Fink3, eine Digital-Marketing-Agentur in Hamburg, auch stark gewachsen, jetzt 160 Mitarbeiter und sagt, ja, wir könnten morgen 30 Leute einstellen. Nur wir finden sie nicht. Und das sagen ja alle in diesem Podcast, dass das große Problem jetzt ist, keine Mitarbeiter zu finden. Das ist interessant. Das heißt, dieses, was wir dann Purpose nennen, also was mache ich da eigentlich, dass das dann vielleicht doch den Unterschied macht?
Ja, also zumindest ist das, was wir sehen von der Motivation von den Personen, die sich bei uns bewerben, ist es häufig, die brennen einfach für das Thema Bildung und haben Lust, was im Bildungsbereich zu machen.
Sind das auch Lehrerinnen und Lehrer? Oder eher nicht?
Zum Teil. Also tatsächlich bewerben sich jetzt auch immer mehr ehemalige Lehrkräfte bei uns, die leider aus dem Schuldienst gehen, weil sie einfach die Bedingungen nicht mehr akzeptieren, was ich total verstehen kann. Insofern haben wir teilweise ehemalige Lehrkräfte bei uns, aber zum Großteil sind es eher Leute, viele aus der Digitalbranche, die einfach gerne jetzt was, ich sag mal, was Sinnvolles machen
wollen.
Jetzt
Schluss mit Marketing oder irgend sowas, genau, ja.
Genau, und die dann bei uns anfangen und da irgendwie auch so ein bisschen so das Gefühl haben, sie können wirklich einen guten Beitrag leisten. Und ja, aber vielleicht nochmal zu dem Thema, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Stellen ausgeschrieben. Ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr 8 bis 10 Leute dann eingestellt. Aber trotzdem waren wir selbst überrascht, wie gut es ging und wie schnell wir richtig tolle Leute gefunden haben. Und ja.
Letzte Frage. Lässt sich das weiter skalieren? Also denkt ihr jetzt darüber nach, das in anderen Ländern zu machen?
Also zum einen ist Deutschland oder Dach, haben wir noch unglaublich viel vor uns und viel zu tun.
Schweiz, Österreich.
Genau. Und mit Online-Fortbildung, also es ist ja alles sehr, es geht immer um Inhalt, ne? Und wir arbeiten ja ganz eng mit Lehrkräften, die Inhalte erstellen. Das heißt, das zu skalieren, in ein anderes Land zu gehen, ist nicht ganz so einfach, wie zum Beispiel jetzt nur mit diesen Tools, die wir jetzt auch neu starten. Die kann man einfach internationalisieren. Und die sind jetzt gerade relativ frisch gelauncht. Ne? Da sind wir jetzt dabei, nach und nach digitale Tools für Schulen anzubieten. Wird auch bisher schon sehr gut angenommen. Und das wollen wir auf alle Fälle weiter skalieren und auch international. Weil ich glaube, da ist dann unser quasi ein Asset auch der deutsche Datenschutz. Ne? Damit können wir dann auch hoffentlich im Ausland noch ein bisschen punkten.
Wo seid ihr jetzt in eurem Businessplan? Also wo wäret ihr normalerweise gewesen? Seid ihr dem Businessplan weit voraus?
Ja. Soll ich ehrlich sein?
Ja.
Wir hatten nie einen wirklichen Businessplan, sondern ne, wir sind wirklich sehr, ich sagte ja auch, wir sind ohne Fremdkapital. Wir haben das so gestartet aus einer sehr großen Leidenschaft, weil wir eben so das Gefühl hatten, da muss doch was passieren. Und haben dann irgendwann gemerkt, okay, krass, das ist ja wirklich, das ist mehr als nur ein quasi so ein Leidenschaftsthema. Und haben jetzt viel von den Umsätzen eben investiert und investieren jetzt quasi das eigene Geld, das wir verdienen, direkt quasi in die Weiterentwicklung. Und haben jetzt auch angefangen, mal so einen Businessplan zu entwickeln. Aber das ist eigentlich jetzt erst im letzten Jahr entstanden.
Wenn man keine Kredite aufnehmen muss, dann braucht man auch nicht zwingend einen Businessplan.
Also wir müssen ja niemanden einen Businessplan vorlegen, nur uns selbst. Und wir haben natürlich immer unsere eigenen Ziele. Und müssen natürlich auch gucken, dass wir genug Geld verdienen, um das Team zu finanzieren und die Dinge, die wir vorhaben. Aber da sind wir, glaube ich, ganz gut im Plan und ich bin ganz optimistisch, dass es sich gut weiterentwickeln wird.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.